Hallo und herzlich willkommen zu Let's Talk About Tech Baby, dem Podcast von NTech Systems. Hallo Stefan,
hallo.
Schön, dich wieder dabei zu haben.
Hallo Alexander, grüß dich und hallo nach draußen.
Das letzte Mal hatten wir ja schon so ein bisschen darüber gesprochen, was macht es quasi aus, Thema Digitalisierung und Transformation, wie kann man das ordentlich begleiten. Aber Stefan, du hast ja noch einen etwas anderen Hintergrund, da haben wir uns das letzte Mal auch privat noch ein bisschen unterhalten. Thema Amazon Deutschland, da warst du ja Senior Manager, also auch Führungskraft. Ich meine sogar, du warst Mitarbeiter Nummer 7 in Deutschland.
Ja, stimmt, genau.
Und da haben wir ja quasi gesagt, das wäre ja auch nochmal super für eine Podcast-Folge. Deshalb auch vielen Dank, dass du heute ja die Zeit gefunden hast und dir einfach auch nochmal diese Minuten für uns und die Hörer da draußen nimmst.
Sehr gerne.
Und genau, du hattest dir damals quasi, ja, man kann schon sagen, bei Amazon Logistik so ein bisschen mit aufgebaut. Dabei wird natürlich auch mehrfach umgebaut und perfektioniert, sagt ja auch immer so vom Scratch. Vielleicht könntest du uns da ganz kurz abholen, gerne auch mal so ein bisschen, ja, ich sag mal so ein bisschen den beruflichen Werdegang. Ne? Also wie bist du denn eigentlich zu Amazon gekommen? Wie war das damals?
Also vorweg, ja, wirklich from scratch. Also ich bin als 7. Angestellter hier in Deutschland eingestiegen, September 98, da gab es Amazon in Deutschland noch gar nicht. Ja, das war eigentlich total verrückt. Ich meine, ihr kennt es wahrscheinlich alle, manchmal ist man zur richtigen Zeit am richtigen Ort oder halt nicht. Ich bin von der Ausbildung her Agraringenieur. Ich habe Landschaftsentwicklung und Ökosystemanalyse studiert. Das war zu der damaligen Zeit brotlose Kunst. Heute mit dem Klimawandel wäre es keine brotlose Kunst, aber damals war es so. Und dann habe ich mich eben umgetan, was könnte ich mit meiner Ausbildung machen? Und ja, kann man natürlich sagen, okay, warum kommst du auf die Idee, dich auf eine Annonce, damals in der Zeitung, Mittelbayerische Zeitung in Regensburg, darauf zu bewerben, Leiter des Vertriebszentrums Deutschland Amazon. Ich habe diese Annonce gelesen und war vollkommen elektrisiert. Ich hatte kurz vorher was von Amazon im Spiegel damals gelesen und fand das unglaublich klasse. Ja, für all die jüngeren Hörerinnen und Hörer, damals gab es das Internet ganz neu erst. Was wirklich schon fancy war, war BTX. Und Alexander und ich mussten im Vorfeld auch nochmal gucken, was heißt das eigentlich? Bildschirmtext, also konnte man über den Fernseher damals irgendwelche komischen Tastenkombinationen konnte man versuchen, da was zu bestellen. Das war State of the Art. Und Internet kam frisch dazu. Also man erzählte sich damals noch begeistert, dass man eine E-Mail irgendwo hingeschickt hat und dass die auch angekommen sei, ja. Genau, und ich habe diese Annonce damals gelesen und dachte, Mensch, da muss ich hin. Das ist die Zukunft, da muss ich dabei sein, auch wenn ich von Logistik keine Ahnung habe. Und dann habe ich eine Bewerbung geschrieben, ganz klassisch, habe sie abgeschickt, nichts mehr gehört und habe mir dann irgendwie gedacht, so, das ist, ja, soll man anrufen, soll man nicht anrufen, ist mir jetzt egal, ich rufe da an. Und dann habe ich da angerufen, gesagt, hier, ich habe euch doch eine Bewerbung geschickt, habt ihr die überhaupt bekommen? Ja, ach ja, stimmt, ja, sie haben auch eine Bewerbung geschickt. Haben sie heute Abend Zeit? Hast du heute Abend Zeit? Also wurde sofort geduzt. Hast du heute Abend Zeit? Sprichst du Englisch? Es ist gerade jemand da, dann könntest du heute Abend gleich mal mit der sprechen. Ja, habe ich gedacht, gut, okay, klar, mache ich. Mein Englisch war eine Katastrophe unter uns gesagt. Schulenglisch, mehr war es nicht. Und dann habe ich mich abends mit Suzanne getroffen. Und Suzanne Lindsay aus USA, die wurde damals, ja, oder wollte unbedingt nach Deutschland, wollte das mit aufbauen. Und es war schlimm. Ich kann es gar nicht anders sagen. Es war schlimm. Suzanne kommt aus Texas, das heißt, sie spricht zum Beispiel unheimlich schnell und hat Worte benutzt, die ich noch nie gehört habe. Und ich habe permanent nachfragen müssen. Sorry, can you please repeat that? Und Suzanne hat es dann immer genau so wieder gesagt. Also genauso schnell, Zunge, Channel und ja. So, und irgendwann war ich total verzweifelt. Und ich konnte mir nicht anders helfen. Ich habe so lachen müssen. Ich habe dann wirklich so lachen müssen. Und sie war völlig irritiert. Und dann habe ich gesagt, Suzanne, sorry, aber du merkst, also auf Englisch natürlich, aber du merkst doch, dass das so nicht funktioniert. Ja? Also du merkst doch, dass ich es nicht verstehe. Dann sag's doch bitte anders, sag's mal langsamer, nutz andere Worte, ja. Und sie hat mir dann irgendwann später gesagt, nur deshalb habe ich den Job gekriegt, weil ich der Einzige wohl war, der sich getraut hat, ihr zu sagen, das geht so nicht, du musst das irgendwie anders machen. Ja. Und das hat ihr irgendwo imponiert. Und dann wurde darüber hinweggesehen, dass ich eigentlich von Logistik keine Ahnung habe. Und ja, und dann habe ich den Job gekriegt als Leiter des Vertriebszentrums Deutschland, als Agraringenieur mit Landschaftsentwicklung und Ökosystemanalyse. Genau, und habe angefangen am 19. September 98 mit einem Flug nach Seattle und habe mich dort mit Jeff Bezos in einem Café getroffen. Und weil er wollte den Typen da kennenlernen, der das in Deutschland jetzt machen soll. Und ich fand das natürlich toll, Jeff Bezos kennenzulernen. Und dann haben wir uns unterhalten. Und ja, ich glaube, es war ein enttäuschendes Gespräch für beide Seiten, weil er konnte mir nicht sagen, was noch alles kommt. Er wusste auch nur von Buch. Und ich konnte ihm nicht sagen, was ich schon alles Tolles in der Logistik gemacht habe. Und trotzdem, glaube ich, sind wir gut zueinander gekommen, weil wir uns über die ganzen Möglichkeiten ausgetauscht haben. Und ich habe ihm halt gesagt, wie ich vorhabe, wie ich das jetzt mache. Und anscheinend passte das irgendwie in seine Welt. Ja.
Ja, da hast du schon eine ganze Menge gesagt, Stefan. Das ist natürlich auch verrückt, ne? Gerade wenn man noch mal überlegt, Texaner haben ja immer noch so ihr Everything is bigger in Texas. Und dann, ja, ohne das Böse zu meinen, dann kommt man nach Deutschland. Vielleicht ist das auch ein ganz guter Punkt, nochmal so ein bisschen die wichtigsten Schritte, so eine Entstehungsgeschichte von Amazon, vielleicht einfach nochmal hier Revue passieren zu lassen, gerade bevor wir vielleicht ein bisschen tiefer mit dem Thema dann doch einsteigen. Ich meine, die Gründungsidee war ja 1994 schon. Jeff Bezos, wissen wir jetzt alle, wer das ist, der war damals bei einem Hedgefonds in New York und der erkannte einfach schon sehr, sehr früh dieses enorme Wachstumspotenzial, das eben noch im relativ jungen Internet steckte. Und gerade inspiriert von dieser ganzen Entwicklung des Webs und der damaligen Zeit, erstellte er auch Listen von Produkten, die sich eben gut online verkaufen lassen würden. Und da stand eine Sache ganz, ganz oben auf der Liste. Ich meine, dem muss ich das nicht mehr sagen, Stefan. Ich war damals immer wieder fasziniert. Bücher.
Bücher,
Die konnte man relativ lange lagern. Also gerade auch aus Logistikgesichtspunkten, genial. Lange lagern. Die kann man einfach versenden und man hat eine riesen Vielfalt an Titeln. Und das war halt schon 1994. Ne? Du hast gerade gesagt, Seattle, da war der erste Firmensitz. Jeff Bezos gründete Amazon in Seattle, also in Washington. Und die Stadt wurde ja allein schon aufgrund ihrer Nähe zu einem sehr, sehr großen Buchvertrieb und auch der Verfügbarkeit technischer Talente damals gewählt. Und das ist halt wieder Wahnsinn. Ne? Wir reden immer so vom American Dream, das haben wir auch heute immer noch. Jeff Bezos hat das Unternehmen aus seiner eigenen Garage heraus gegründet.
Ja, das war wohl wirklich so, ja.
Das war dann letztlich ja, ich habe es mir mal aufgeschrieben, Amazon.com ging online am 16. Juli 1995 als Online-Buchhandlung. Einfach mal für die Öffentlichkeit dargestellt. Ja, und gut, was danach passiert ist, wir haben das, glaube ich, alle mitbekommen. Bald ist das Ganze so weit expandiert, dass man weit über die Grenzen der USA hinaus auf einmal Bücher angeboten hat. Hieß eben auch verschiedenste Sprachen und internationale Märkte. Sprich, die Erweiterung des Sortiments war der nächste logische Schritt. Nachdem man eben mit den Büchern diesen Erfolg hatte, konnte man das Sortiment natürlich Stück für Stück erweitern, hin zu Musik, Videos, Elektronik. Dann gab es ja diverse andere Möglichkeiten noch. Aber ich sag mal, im Laufe der Jahre entwickelte sich aus Amazon so ein richtiger Everything Store, müsste man so sagen, wo man wirklich alle Arten von Produkten ja letztlich auch damals schon kaufen und verkaufen konnte. Kleidung, Haushaltswaren, und das ging, glaube ich, sogar auch bis zu Lebensmitteln und digitalen Inhalten.
Ja, die
Und
Vision von Jeff Bezos war ja schon immer, dass der Kunde, also dass es eine Plattform gibt, auf der der Kunde alles findet, was er finden möchte. Ja. Also das war damals schon so. Ja. Er wollte eine Plattform schaffen, einen Marktplatz schaffen, wo man alles findet.
genau, du sagst gerade, neben diesen Plattformgedanken fand ich eine Sache persönlich immer auch faszinierend. Also soll jetzt nicht Werbung für Amazon und aber einfach mal nochmal dieses Rekapitulieren. Neben dieser Plattform ist man ja erstmal der größte Pionier im Bereich E-Commerce geworden. Aber dieses Unternehmen hat mehrere innovative Konzepte eingeführt, die heute vom Markt ja gar nicht mehr wegzudenken sind. Kundenrezession, personalisierte Empfehlungen und One-Click-Bestellung. Diese drei Sachen, die gab es bis dahin nicht und das waren Ideen, die Amazon eingebracht hat. Neben diesem riesigen logistischen Netzwerk, das mittlerweile ja global funktioniert, Produkte schnell, effizient liefern, natürlich auch den Rücksendeprozess. Und letztendlich hat das ja alles auch den Weg ich sag mal, für den späteren Erfolg von Amazon Prime geebnet, diesen Premium-Lieferservice, den wir heute quasi auch als Standard, ne? Und wenn wir jetzt nochmal die Brücke schlagen, heute geht es ja vor allem um Diversifikation. Jeder, der das hier hört, kennt Amazon. Neben dem Kerngeschäft im E-Commerce gibt es natürlich auch weitere Geschäftsbereiche. Amazon Web Services, also die AWS, ist ja quasi auch einer der führenden weltweiten Cloud-Computing-Dienste. Das Ganze wurde 2006 gestartet und trug ja auch maßgeblich zum Umsatz und Gewinn des Unternehmens bei.
Definitiv. Das war eine Gelddruckmaschine. Ja. Ist es nach wie vor.
Und ich überlege mir so, ich würde mit dir gerne nochmal bei den Anfängen starten. Und wenn wir das überlegen, du hast 1998 gesagt, also späte 90er, Anfang der 2000er. Genau da expandierte Amazon ja auch brutal in die internationalen Märkte. Also jetzt, sei es UK, sei es Frankreich, Japan oder eben auch mit dir Deutschland. Mhm. Und ich habe in der Recherche was Tolles gefunden. Der Einstieg in den deutschen Markt fand ja 1998 statt, wie du gesagt hast. Ja. Und damals wurde ein Online-Buchhändler übernommen, den es wohl schon gab. Und der hieß Telebuch.
Telebuch.de, genau. Ja. Also ich hab einen Telebuch.de-Vertrag gehabt, wohl wissend, dass es Amazon wird. Ja. Genau, also wir Deutschen haben es quasi auch schon gemacht, aber die Amerikaner sind da, also oder wenige Amerikaner, aber die es machen, die machen es dann gerne gleich groß. Das heißt, Jeff Bezos hat Telebuch.de aufgekauft, hat die Geschäftsführer ausbezahlt und dann wurde da Amazon draus. Das Telebuch.de-System war überhaupt nicht skalierbar. Ihr müsst euch das vorstellen wie ein großes Wohnzimmer, also vielleicht schon größeres Wohnzimmer, ja. Und da stand ein Regal drin mit genau 11 Fächern. Und in diese 11 Fächer wurden morgens Bücher einsortiert, und zwar nach der letzten Ziffer der ISBN, dieser Nummer, die hinten draufsteht, auf den Büchern. Und neben diesen 10 Ziffern gibt es noch ein X, und deswegen hat das Ganze 11 gehabt, 11 Fächer. Und dann wurde einsortiert, um 11 Uhr war Rechnungslegung, und dann hat man sich eine Rechnung genommen, hat auf die letzte Ziffer geguckt, den Titel angeguckt, dann ist zu diesem Fach gegangen und hat das entsprechende Buch gesucht. Wir haben damals ungefähr 1000 Bücher am Tag verkauft. Das heißt, im Schnitt waren 100, sagen wir vielleicht auch mal 150 Bücher in so einem Fach. Dann kann man sich vorstellen, dass man um 11 Uhr, wenn es losging, hat man ganz schön lange gesucht, und insofern ist klar, dass es überhaupt nicht skalierbar war, dieses System. Das heißt, Telebuch.de, entweder sie hätten neue Ideen entwickeln müssen oder es wäre nicht lang gut gegangen. Und dann kam eben Amazon mit einem völlig anderen System, alles auch Scanner gesteuert und Computer gesteuert. Und interessant war auch, in dem Moment, wo es dem Markt bekannt wurde, dass Amazon jetzt da ist und aus Telebuch.de, also gab es ein Redirect zu Amazon.de oder umgedreht Amazon.de Redirect zu Telebuch, in dem wirklich von einer Nacht auf die anderen haben sich die Umsätze verzehnfacht. Mhm. Also haben wir an dem Mittwoch noch 1000 Bücher so ungefähr am Tag verschickt, waren es am Donnerstag 10.000. Und das hat uns vor gewisse Probleme gestellt, ja, wie man sich gut vorstellen kann, ja. Und so ging es die ganze Zeit. Also wir hatten immer das Gefühl, wir explodieren. Wir expandieren nicht, wir explodieren. Das haben wir auch immer gesagt, das ist der Wahnsinn. Ich habe mit 12 Telebuch.de-Menschen am 19. September eben angefangen. An Weihnachten waren wir 180. Und es gab keine Personalabteilung. Arbeitsverträge damals waren zum Beispiel per Handschlag und im Zettel, wo jemand seine Adresse und seine Kontonummer aufgeschrieben hat. Mehr Zeit war nicht. Ich war allein, ja. Was sollte ich denn tun?
Ich schüttel wirklich ein bisschen ungläubig den Kopf, ne? Also gerade auch so, wenn man vielleicht noch bedenkt, ein amerikanisches Unternehmen in Deutschland in der damaligen Zeit. Ich meine, Amazon hatte ja, oder Jeff Bezos hatte ja auch diesen Claim mit Still Day One.
Ja.
Ich frage mich jetzt auch so ein bisschen, vielleicht kannst du da ein bisschen mehr noch dazu erzählen. Thema Unternehmenskultur, jetzt gerade in der Anfangszeit. Mhm. Wie war das für dich? Und wie hast du denn gemerkt, wie sich das im Laufe der Zeit vielleicht sogar ein bisschen verändert oder angepasst hat?
Naja, also Unternehmenskultur, das war natürlich amerikanisch, wobei es waren ja auch eben besagte Susanne da und die natürlich amerikanisch geprägt ist oder war zu der Zeit. Aber die haben immer gesagt, Leute, das ist eine deutsche Firma. Also ihr müsst das schon irgendwie deutsch machen, das Ganze. Was unglaublich hilfreich war für mich, ist ja, was in Amerika völlig normal ist, ist, alle Menschen sind gleich. We don't care, wollte ich gerade sagen. Also es ist egal, welches Geschlecht, welches Alter und so weiter, sondern wichtig ist, dass die Leistung stimmt. Und fand ich gut, das passte auch so in meine Welt. Das heißt, wir haben Leute eingestellt, da würden sich, glaube ich, manche Personale und manche Führungskräfte heute die Haare raufen. Also wir hatten Punker, Rocker, Schwule, Lesben und so weiter. Es war völlig egal. Es war auch wirklich völlig egal. Leute mit roten Haaren, mit grünen Haaren, mit Tattoos im Gesicht, mit Ketten im Mund, mit was weiß ich. Also jemand hatte sich so die Kopfhaut rasiert und dann so Titan-Höcker auf dem Kopf gehabt. Das sah aus wie so ein kleiner Drache. Aber es war toll. Es waren einfach tolle Menschen. Wir hatten riesen Spaß miteinander. Und was uns Jeff schon immer eingetrichtert hat, ist Customer Rules. Ja, also der Kunde bestimmt, was wir machen. Wir haben die Kundenerwartungen, die müssen wir erfüllen. Also Jeff überhaupt hat ein paar ganz, ganz einfache, ja, wie soll man sagen, Glaubenssätze. Und wenn ich die jetzt sage, dann wird jeder sagen, ja, ist ja klar. Aber es ist uns allen klar, bloß wir machen es nicht. Also Jeff zum Beispiel sagt, nee, der Kunde entscheidet doch, wo er hingeht. Der Kunde oder bei Online, wo er klickt, ja, also wo er auf Jetzt bestellen klickt. Also müssen wir dafür sorgen, dass wir die Kundenerwartungen treffen. Und ja, das heißt, wenn der Kunde heute bestellt, will er es morgen haben. Das war damals zum Beispiel in Deutschland völlig unüblich, ja, dass es so schnell geht. Also haben wir unsere Leute darauf aufmerksam gemacht und sie wirklich darauf fokussiert und gesagt, okay, um 17 Uhr ist Abholung, da kommt die Deutsche Post damals, ja. Das heißt, bis dahin muss alles, was möglich ist, muss auf den LKW drauf. Und das heißt, um 4:50 sind alle durchs Logistiklager gerannt und haben wirklich versucht, alles zu packen und irgendwie mit in diese Container zu werfen, um möglichst viele Kunden glücklich zu machen. Heute würde man, also auch damals haben wir schon gesagt, das ist nicht State of the Art, das ist ja Kick and Rush, aber das haben wir dann später besser gemacht, aber am Anfang war das so, ja, so 4:50 hieß so, okay, gleich ist Abholung. Und dann sind alle quasi noch nach hinten gerannt und haben gepackt und gemacht, bis der LKW weggefahren ist.
Wenn du gerade nochmal so das rekapitulierst, was würdest du denn sagen, war so die größte Herausforderung jetzt gerade auch bei der Etablierung von Amazon auf dem deutschen Markt?
Ganz viele Systeme waren das überhaupt nicht gewohnt. Also auch die Deutsche Post ist, also die waren wirklich super. Sie waren es halt nicht gewohnt, dass wir gesagt haben, nee, wartet noch, wir wollen noch und hier und so. Das, sag mal, diese Geisteshaltung, behaupte ich jetzt einfach mal, gab es bei 99% der Firmen nicht. Da war es egal, ob der Kunde halt wartet oder nicht. Und uns war es einfach nicht egal. Bei den Lieferanten, damals die großen Buchgroßhändler, zum Beispiel, wenn wir ein Buch gehabt haben und da war so, ja, ich versuche es jetzt mit Worten zu beschreiben, aber da war vielleicht in der Oberfläche ein leichter, nicht ein Kratzer, aber es war so ein bisschen eingeschrammt, als wenn jemand mal mit dem Fingernagel so aus Versehen drüber gefahren wäre. Das hat man nur gesehen, wenn man das Buch so genommen hat und so flach drüber geguckt hat und gesehen, naja, da ist was drauf. Dann haben wir dieses Buch zurückgegeben. Ja, und haben gesagt, nee, ist eine Retoure, können wir so nicht verkaufen. Die haben gesagt, wieso? Ist doch ein Buch. Wir haben gesagt, ja, schon, aber unser Kunde erwartet ein Buch. Übrigens, ich höre deinen Atem, Alexander. Kurzer Einwurf. Der Kunde erwartet ein Buch mit perfekter Oberfläche. Und der Kunde, wenn er im Buchladen geht, dann kann er selber entscheiden, nehme ich das Buch oder nehme ich es nicht. Wir sind online. Wir müssen mit den Augen des Kunden gucken und sagen, will er es nicht. Und wir haben gesagt, immer wenn wir sagen, ja, wir wissen es nicht genau, wir machen es nicht. Ganz einfach. Das Buch geht zurück an den Großhandel. wir verschicken nur einwandfreie Ware. Also auch das gehörte da dazu, die Erwartungen des Kunden zu treffen und den Kunden zufriedenzustellen. Und da war ganz viel, also wir hatten natürlich viel, viel höhere Retourenquoten und das hat viel Diskussion bedarf. Aber sie haben es letztendlich akzeptiert, weil die Umsätze so dermaßen nach oben gingen. Ja, da haben sie gesagt, okay, dann halt, keine Ahnung, 8% Retour oder so. Ist in Ordnung. Also es gab einiges, sagen wir, hier in Deutschland, was sich an was Neues gewöhnen musste. Höheres Tempo, andere Qualitätsstandards zum Beispiel.
Ja, ich habe gerade, du hast es passend gesagt, man hört meinen Atem. Ich musste auch einmal kurz durchschauen,
Ich
mal überlegt habe. Also wir reden da über dasselbe Unternehmen, das einfach jetzt im Juli 2024, wenn wir nur auf die Wizards mal gehen, also wer hat die Seite Amazon.de angeguckt, das waren alleine im Juli diesen Jahres 447,4 Millionen Menschen. Mhm. Das muss man sich einfach mal vorstellen. Also diese Spanne, es ist ja im Grunde dasselbe Unternehmen.
Ja.
Und auch wenn wir schon bei Statistiken sind, allein wenn man jetzt das abgelaufene Geschäftsjahr in Deutschland nimmt, da hat jetzt dieser weltweit größte Internethändler einfach 34,762 Milliarden Euro erwirtschaftet. Mhm. Das sind nochmal 9% mehr als im Jahr davor. Mhm. Gut, das wären auch 70% über Vor-Pandemie-Niveau von 2019, muss man ehrlicherweise dazu sagen. Aber wenn man sich das einfach nochmal überlegt, es ist doch brutal, oder? Also gerade auch für dich. Ich meine, Amazon erzielt jetzt in 2023 in Deutschland 6,5% seiner Gesamtumsätze. Das heißt, wir sind ja immer noch ein relativ kleiner Teil, gerade wenn man die breite Palette an Produkten und Dienstleistungen nochmal im Auge hat, die man als Generalist anbietet. Aber du hast es gerade halt wunderschön gesagt, ne? Wo ich mich dann auch frage, wir gucken nochmal auf die Ursprünge in Deutschland. Auch gerade, ja, Texana, Jeff Bezos aus Seattle. Was war denn eigentlich die Erwartung, die man dann Amazon Deutschland gestellt hat? Weil die tatsächliche Entwicklung war doch wahrscheinlich was ganz anderes.
Ja, und wie ich eingangs schon gesagt habe, auch Jeff konnte ja nicht genau sagen, was kommt als nächstes, was machen wir, was kommt alles, was als nächstes kommt, wusste er, aber was dahinter noch kommt, wusste er nicht. Was wirklich toll war, Jeff hat unglaublich viel Vertrauen in uns gesteckt. Er hat auch mehrfach gesagt, Leute, benutzt einfach euren gesunden Menschenverstand. Schaut, was braucht der Kunde und verbessert euch jeden Tag. Keep it simple and smart, ja, war auch einer seiner goldenen Regeln. Und daran haben wir uns gehalten. Wir haben dann gesagt, gut, Regensburg ist im Südosten von Deutschland. Das ist logistisch unsinnig für alle in Hamburg. Die müssen einfach länger warten. Gehen wir in die Mitte, sind dann nach Bad Hersfeld gegangen, haben dort gebaut und haben von Jeff damals ungelogen 100 Millionen Dollar gekriegt. Und er hat gesagt, macht was draus. Haben wir gemacht, parallel mit England zusammen. Also dort haben wir die gleichen Systeme eingeführt, die anders waren als in den USA. Und für mich war das, also perfekte Führung. Ja, also er hat uns ja nicht komplett alleine gelassen, aber er hat schon gesagt, hier, ich habe gesehen, ihr könnt es, ihr wollt es. Hier ist Geld. Macht's einfach richtig. Ich muss mich jetzt gerade um die USA kümmern. So, ja. Und dann haben wir das mit den Engländern zusammen gemacht und haben neue Systeme entwickelt. Heute ist es völliger Standard mit dem Scanner picken oder Pick to Light und so weiter. War damals überhaupt nicht Standard. Gab natürlich auch verrückte Sachen, dass wir dann in Bad Hersfeld, wir sind zur Straßenverkehrsbehörde gegangen und haben gesagt, Leute, die B62, das wird nicht reichen. Wir können euch sagen, am 17. November wird es soweit sein. Dann ist die so überlastet, dass gar nichts mehr geht, weil da gibt es einen Kreisel und der Kreisel hat nur ein Fassungsvermögen von so und so. Und die haben uns angeguckt, wirklich, haben gesagt, wer seid ihr? Und wir haben gesagt, wir sind Amazon. Wir haben jetzt hier 450 Leute, wir werden wahrscheinlich 1500 sein, wenn ein Schichtwechsel bei uns ist. Dann fahren hier 700 Autos vom Parkplatz und es kommen 700 weitere zur gleichen Zeit an. Ja, es gibt ein Riesenchaos und wir haben es durchgerechnet, die B62 reicht nicht mehr. Kannst dir ja vorstellen, was passiert ist, nämlich nix. Und es war vielleicht nicht der 17. November, aber lass es den 19. November gewesen sein. Und dann war es halt so weiter und irgendwann war Stau und es ging gar nichts mehr. Genau, also es gab ganz viel verrückte Dinge. Wir haben 2500 Leute nur für das vierte Quartal gesucht. Also 2500 Arbeitskräfte in einem kleinen Ort wie Bad Hersfeld, der nur 30.000 Leute insgesamt hat. Wir haben die Leute mit Bussen hergekarrt, wir haben Shuttle-Dienste gemacht, wir haben das Dorf in Kirchheim an der A7 so ein Feriendorf angemietet, das im Winter nicht benutzt wurde und so weiter. Wir haben Leute aus Portugal geholt, nur um den Kunden zufriedenzustellen. Wir haben eigentlich immer vom 1.1. des Jahres das nächste Weihnachtsgeschäft vorgeplant. Das war eigentlich die Hauptaufgabe immer. Ja. Aber, glaube ich, haben wir ganz gut hingekriegt.
Zahlen geben auf jeden Fall recht. Es ist halt wirklich, ja, es ist wirklich Wahnsinn, wenn man das auch einfach so nochmal hört. Ne? Ich meine, du hast gerade so viele Dinge schon gesagt. Entscheidende strategische Entscheidungen, die halt wirklich auch irgendwie zur Stadtverwaltung dann natürlich kommen, was alles mehr oder weniger zum Wachstum von Amazon dann auch beigetragen hat, gerade in Deutschland. Was mich jetzt interessieren würde, du hast gerade auch von der Zusammenarbeit mit England, UK ja gesprochen. Wie war denn oder wie hat sich die Zusammenarbeit mit den globalen Amazon-Konzernen eigentlich entwickelt? Gab es aus eurer Sicht Unterschiede zwischen den Märkten?
Ich würde mal sagen, ja, es gibt natürlich Unterschiede auf den Märkten, als Amazon nach Asien gegangen ist, Japan zum Beispiel. Dort ist es einfach kulturell, ich glaube, verpönt, Dinge zurückzuschicken, weil man will niemanden vor den Kopf stoßen. Insofern waren die Retourenquoten, die bei uns schon sehr, sehr niedrig waren, ja, die waren in Japan einfach nochmal 10-mal niedriger. Und dann haben die Amerikaner gesagt, also das Headquarter, sag mal, Deutschland, England, wie kann es eigentlich sein, dass bei euch die Retourenquoten so hoch sind? Und wir haben gesagt, oh Gott, die sind doch schon so niedrig. Ja, aber in Japan sind sie viel niedriger. Also gibt schon Unterschiede. Dennoch haben wir an das an diese Wirtschafts, wie soll man sagen, es gibt ja so eine Persona in der Wirtschaft, also eine künstlich erdachte Person, nämlich den Homo economicus, gedacht, dass der Mensch sich entsprechend gewisser Regeln verhält. Und wir haben immer versucht, die Regeln so zu stellen, dass die Menschen quasi bei Amazon bestellen. Und dazu musste man sich permanent weiterentwickeln. Und eine dieser Weiterentwicklungen war, dass es in den USA sogenannte Pizza-Teams gab. Pizza deshalb, weil die sollten sehr klein sein, sodass eine Pizza reicht, um die zu ernähren. Und dort waren Mathematiker und dann Leute aus dem jeweiligen Bereich. Ich war zum Beispiel in einem Pizza-Team für die Logistik, für Operations. Und es ging darum zu gucken, also da fing das an mit Algorithmen. War ja, was wir heute als KI kennen, ja, fing damals schon an, dass Mathematiker unsere Prozesse untersucht haben und geguckt haben, wie weit sind die skalierbar, wie weit sind die effektiv, ist Pay-per-Pick ist zwar schnell, aber ist es in der Gesamtbeschau nicht doch besser, wenn wir mit Scanner picken? Und so weiter und so fort. Also, und das Ganze gab es für die Website natürlich auch. Da gab es auch diese Pizza-Teams und es wurde halt permanent geguckt, wie können wir den Kunden noch besser zufriedenstellen, was braucht der Kunde. Da kam dann eben diese Kundenrezension auf. Es wurde eben Marketplace zum Beispiel irgendwann eingeführt, was wir auch alle nicht verstanden haben. Also auch wirklich das Senior Vice President Management in den USA hat gesagt, Jeff, bist du verrückt, ja. Warum holst du dir gebrauchte Sachen auf deine Plattform? Und Jeff hat gesagt, ihr habt es auch noch nicht verstanden. Ich möchte, dass der Kunde entscheidet, was er kauft. Wenn der Kunde sagt, ich hätte gern dieses Buch oder diese DVD oder CD oder was auch immer, ja, gerne gebraucht, dann soll er die hier kaufen können. Wenn er sagt, ich will sie neu, dann soll er sie hier kaufen können. Und ja, Marketplace wurde eingeführt, es wurde nie beworben. Überhaupt gab es damals gar keine Online-Werbung für Amazon. Und schon am nächsten Tag sind alle Umsätze, auch die auf der quasi Neuwaren-Website, um 15% gestiegen. Also allein die Einführung des Marketplace war so ein Booster. Was dafür bei uns gesorgt hat, dass wir weitere 200 Leute gebraucht haben, um das alles zu schaffen, ja. Und zwar innerhalb einer Woche.
Ja, du sagst das, ne? Ich meine, heute, das stellt ja eine Benchmark dar, also sein Unternehmen auf Daten und Analytik basieren zu lassen. Und Amazon hat ja den Ruf, damit ganz, ganz früh angefangen zu haben. Du hast es ja gerade auch schön gesagt. Zum einen natürlich die Kundenbedürfnisse, ich sag mal, besser zu verstehen, immer zu wissen, was der Kunde auch als nächstes vielleicht möchte. Und natürlich auch die eigenen Prozesse zu verbessern. Und ich glaube, gerade wenn wir nochmal an Ende der 90er, Anfang der 2000er denken, eventuell gab es ja auch eine gewisse Skepsis oder Hürde, gerade beim Thema E-Commerce in Deutschland, ne? Wir hatten das vorhin mit diesem Bildschirmtext. Aber ich sag mal, vielleicht kannst du da auch noch ein, zwei Sätze mehr dazu erzählen. Wie gingen die Leute überhaupt mit dem Thema ran? Ich meine, da war jetzt auf einmal Amazon, ich konnte meine Bücher online kaufen. Aber wie hat sich denn der Markt damals quasi dargestellt und wie hast du diese, ich nenne es jetzt einfach mal Kundenerlebnisse denn mitbekommen? Also wurde das direkt mit offenen Armen von jedem begrüßt?
Naja, gut, in der Frage steckt schon die Antwort: Nein, natürlich nicht. Also ich glaube, wir in Deutschland, wir sind ja tendenziell so ein bisschen, naja, sagen wir mal, zögerlich, was neue Technologien angeht. Und dementsprechend war das damals auch so. Also erstmal gab es solche Sachen, naja, Internet, das braucht ja kein Mensch, ja. Und wenn ich was kaufen will, dann gehe ich in den Laden. Oder meine Eltern auch so, ja, aber Internet, also wie soll das funktionieren? Hast du dir das wirklich gut überlegt, mein Sohn? Ja. Also es war schon auf der einen Seite große Skepsis, aber es gibt auch natürlich in Deutschland diese Early Mover oder First Movers, die das einfach total hip fanden. Und das hat sich so schnell rumgesprochen. Also ja, ich habe es eingangs gesagt, wir haben mit 12 Leuten angefangen, waren an Weihnachten 180, das Jahr drauf haben wir 450, dann waren wir 1500 das Jahr drauf. Also es ging so schnell. Ja, und das Internet hat sich natürlich auch durchgesetzt. Aber es gab ganz viele, wie soll man sagen, Hindernisse auf dem Weg. Also wer damals, ja, wer sich vielleicht im Jahr 2000, 2001 noch zurückerinnern kann an das, damals war das ganz groß in der Presse, Dotcom-Sterben. Ja, ganz viele, ja, Leute haben versucht, im Internet irgendwie Geld zu machen, haben Websites aufgemacht, Shops aufgemacht und sind ganz viele sind auch wieder eingegangen. Und es war auch immer drin gestanden, ja, Amazon hat noch für 8 Monate Geld, Amazon hat noch für 6 Monate Geld. Und ja, 2000, 2001 sind ganz viele gegangen bei Amazon. Also ich war irgendwann, also irgendwann waren wir zu vier Senior Manager in Deutschland und irgendwann war ich wieder allein, weil die anderen gegangen sind. Und ich war einfach unglaublich fest überzeugt, dass das funktioniert und dass das, ja, das wird jetzt so eine kleine Delle geben, aber ja, es muss funktionieren. Also das ist für mich, ich war absolut überzeugt davon.
Ich meine, gerade wo du auch jetzt Mitarbeiterführung und Unternehmenskultur so ein bisschen ansprichst, vielleicht extrem spannend, was waren denn für dich die Schlüsselfaktoren, die eigentlich so das Team auch zusammengehalten haben? Weil theoretisch hätte ja Amerika auch jederzeit sagen können, Mission Deutschland sehen wir eher als gescheitert.
Oh mein Gott, Deutschland hat so viel Geld gemacht. Was wir in Deutschland ja haben, ist ja die Buchpreisbindung. Der Börsenverein des deutschen Buchhandels hat dafür gesorgt, dass auch Amazon die Bücher zum entsprechenden Preis verkauft. Der Jeff Bezos wollte das ja immer ändern, wollte es ja viel günstiger verkaufen. Und dann durfte er sie nicht günstig verkaufen und damit war das auch, was sagen wir, die Kategorie Buch, das war eine Gelddruckmaschine. Also wir haben, als ich gegangen bin, haben wir pro Tag schon weit über 1 Million Bücher am Tag verschickt. Und jetzt nimmst du einen durchschnittlichen Buchpreis und nimm die Hälfte davon, dann kann man sich jetzt ausrechnen, was Amazon am Tag an Rohgewinn gemacht hat, nur mit Buch. Nee, also die Mission Deutschland ist keinesfalls gescheitert. Aber es war natürlich schon so eine Sache. Get big fast war ein weiteres Motto. Also Jeff war schon sehr, sehr klar, dass wir, um irgendwann diesen Sweet Spot zu schaffen, wo wir profitabel sind, müssen wir groß werden. Das ist ein Massengeschäft und das heißt, ja, macht's richtig, macht's gut, macht die Kunden zufrieden, dann kommen sie wieder. Und dann können wir zum Beispiel mehr von Elektronik oder DVD einkaufen, können wir es wieder günstiger anbieten, dann kommen wieder noch mehr Kunden und so weiter. Also war schon so ein Kreislauf, den wir da versucht haben anzutriggern. Und letztendlich hat es ja dann auch geklappt. Jetzt weiß ich nicht, ob ich deine Frage beantwortet habe, vor lauter
erzählen, klar. Ja. Also, die Frage, die sich für mich auch so ein bisschen mitgestellt hat, ist natürlich klar, du hast ja auch gesagt, manche Leute gingen. Misserfolg ist, glaube ich, da auch relativ, wenn man hört, was für Umsätze da generiert wurden. Aber nennen wir es vielleicht kleinere Rückschläge, dass man auch auf Teamdynamik geguckt hat. Und gerade auch mit diesem Hintergrund, dass es so getrieben ist. Und die, ich sag mal, in Amerika gibt es ja diese Kultur des Hire and Fire. Ich frage mich so, wenn du das Arbeitsumfeld jetzt in Deutschland hast, du hast ja gesagt, ihr wart am Anfang eine relativ kleine Gruppe. Dann gaben die Mitarbeitern hin zum, was es heute ist, ne, großes multinationales Unternehmen. Wie hat sich denn in deinen Augen das Arbeitsumfeld verändert und wie wurden die Menschen mitgenommen? Das frage ich mich.
Naja, also High on Fire war es bei uns gar nicht. Wir haben uns wirklich äußerste Mühe gegeben bei Einstellung von Management jetzt. Und weil wir auch die Verantwortung übernommen haben, uns immer gedacht haben, Mensch, wir holen Leute aus anderen Jobs raus, dann muss das schon auch passen, zum einen. Was hat sich aber auch geändert? Was bei vielen Startups ja so ist, dass du am Anfang viel Energie durch Begeisterung, durch Leidenschaft, durch Motivation, Idealismus erzeugen kannst. Wenn du wächst, brauchst du allerdings Zahlen. Und du hast ja auch schon mal erwähnt, also Amazon ist eine Firma, die alles analysiert, alles. Also wirklich alles, ja. Und dann, dafür braucht man Zahlen und die Zahlen müssen generiert werden. Das heißt, muss ja alles gescannt werden und der Person zugeordnet werden können. So und insofern hat sich auch, sagen wir mal, die Kultur geändert, dass man gesagt hat, ja, weg von dieser Begeisterung hin zu wirklich, lasst uns analysieren, lasst uns planen und lasst uns wirklich perfektionieren. Und das ist auch nicht jedermanns Sache. Also insofern hat sich auch das Team geändert. Es kamen dann immer mehr Leute, die großen Spaß daran haben und denen es Energie bringt, sich mit Zahlen zu beschäftigen und die Zahlen wirklich dann auch, also wir haben Six Sigma genutzt als Verbesserungsmethode und Optimierungsmethode und wirklich zu versuchen, in Richtung Six Sigma zu gehen. Und das ist dann, sagen wir mal, für die Leute schwieriger, die sich Energie holen, eben aus Begeisterung, Identifikation, Engagement und solche Sachen. Aber es ist eine normale Entwicklung, ja. Ja, jetzt überlege ich gerade, es ist, also Amazon ist, wird ja auch gesagt, das ist eine, also was so in den Medien ankommt, ist übrigens, also zumindest nach meinem Empfinden, nicht das, was innen bei Amazon passiert. Also es ist ja immer noch relativ leicht für Amazon Leute zu finden, weil die Leute, die, also zumindest in Operations, in der Logistik, die arbeiten schon ganz gern da. Ja, es wird was verlangt, klar. Aber wird ja auch ganz gut bezahlt. Und Amazon macht auch ganz viel, in Anführungszeichen, wirklich komische Dinge für die Mitarbeiter. Also so kann es dir passieren als Manager, aber auch als Logistikmitarbeiter, dass jemand kommt und jetzt mal im übertragenen Sinne deinen Koffer Geld auf den Tisch stellt und sagt, möchtest du nächstes Jahr noch dabei sein oder möchtest du gehen? Wenn du gehen möchtest, hier ist ein Koffer voll Geld, da sind, keine Ahnung, 10.000, 15.000 Euro drin. Den bekommst du, wenn du gehst. Wenn du hier bleibst, kriegst du nicht. Da denkt man im ersten Moment, Moment mal, das ist doch irgendwie jetzt komisch. Du willst mir Geld geben, dass ich gehe? Nee, darum geht es nicht, sondern Jeff zum Beispiel hat gesagt, wir wollen nur motivierte Mitarbeiter haben. Wir wollen nur Leute, die wirklich was voranbringen wollen, die wirklich was bewegen wollen. Und wenn du innerlich schon denkst, oh, es ist nicht mehr meins, dann war das für Jeff ganz wichtig, dass man sich wirklich auf erwachsenem Wege trennt und sagt, Mensch, toll, du hast uns wirklich super geholfen auf dem Weg bis hierher. Es ist jetzt nicht mehr deins, das ist okay, das ist manchmal der Wandel der Zeit. Dann bieten wir dir hier ein eine gute Möglichkeit, den Übergang zu machen, und such dir was, was wieder mehr zu dir passt. Ja, ja, und yes, solche Angebote gab es, also wie gesagt, Amazon war immer wichtig, oder Jeff war immer wichtig, dass Leute da sind, die wirklich Lust darauf haben, was zu tun, was zu verändern.
Ja, du sagst es, es klingt halt wirklich nach einem Abenteuer, fast schon wie so ein bisschen, ich würde fast sagen, Hollywood-mäßig, ne? Gerade wenn die Geldkoffer dann auf dem Tisch stehen.
Ja, da war jetzt nicht richtig der Geldkoffer, aber es war halt so ungefähr ein Scheck da.
Das Angebot,
ja,
und das Angebot war dann da.
Das Angebot war da, definitiv, ja. Mhm.
Ich habe mich gerade auch so gefragt, wir haben ja davon gesprochen, dass sich die Kultur so ein bisschen geändert hat, ne? Das Team wird größer, es wird eine globale Marke, es wächst vielleicht auch immer mehr Richtung, ja, Amazon, USA. Vielleicht hängt das vielleicht auch mit den Produkten und Dienstleistungen noch so ein bisschen zusammen, oder vielleicht könntest du uns das noch ein bisschen beschreiben. Ich meine, irgendwann kam ja so der Durchbruch weg vom reinen Online-Buchhandel, obwohl das schön greifbar ist, ne? Du hast einen Kratzer, wie du es gesagt hast, auf dem Display, oder auf dem Hardcover des Buchs auf der Außenseite. Aber irgendwann muss es ja wirklich diesen Knack auf dem deutschen Markt gegeben haben, dass der Kunde auch gesagt hat, okay, Bücher sind das eine, aber ich kaufe mir jetzt Musik, Spiele, ja, was auch immer dann die nächsten Produkte waren, bevor es vielleicht zu Lebensmitteln und Co. ging.
Naja, also letztendlich glaube ich, ist es Amazon gut gelungen, ein positives Bild von sich zu schaffen. Also die Leute haben positiv überrascht reagiert, wenn sie heute was bestellt haben, es war morgen da. Und das hat sich rumgesprochen. Und insofern hat es neugierig gemacht. Und insofern war es, glaube ich, für Amazon relativ leicht, neue Produktkategorien oder Produktgruppen zu etablieren. Genau nach Buch kam CD, kam DVD, Video in sämtlichen Formaten und so weiter und so fort. Also es ging ja ständig weiter. Und das machte die Kunden auch neugierig. Das heißt, es wurde immer mehr geguckt, was bietet Amazon denn heute an, ja, also noch an. Und du hast eingangs schon gesagt, auch website-seitig hat Amazon ja Standards gesetzt, in dem geguckt wurde, was hat der Stefan eigentlich in der Vergangenheit gekauft, was hat ihn interessiert, wie lang war der eigentlich auf welcher Detail-Page und wie müssten wir dem einen Store anbieten, sodass es sein Store wird. Also damals wurde Software entwickelt, die eben genau das analysiert hat, und dann gab es, es gibt quasi nicht diesen einen Amazon-Store, sondern es gibt einen Alexander-Store und es gibt einen Stefan-Store und es gibt und so weiter. Ja. Und auch das hat natürlich, das war auch ein Booster, ja, dass die Leute gesagt haben, Mensch, super, hier wird mir das angeboten, was ich eigentlich suche. Ja, super, das sehe ich gleich auf der ersten Seite. Und dann kam die Kundenrezension dazu, ach, und war auch toll, also quasi mit anderen Kunden, die das gleiche Produkt schon mal gekauft hatten, mehr oder weniger in Anführungszeichen in Kontakt zu treten oder zumindest Informationen zu erhalten. Also auch hier, es ist ein Selbstläufer geworden aufgrund von wirklich ganz einfachen Dingen, und die hat Jeff Bezos wirklich gebetsmühlenartig immer wieder runter oder uns gesagt: Hört dem Kunden zu, hört zu, was er braucht. Was fehlt dem? Okay, hier fehlt was, es fehlt Information, zum Beispiel über das Produkt. Ja, dann lass doch andere Kunden mal sagen, wie sie es fanden. Kein gutes Produkt, ja, dann wird es wahrscheinlich nach unten rutschen im Ranking, und wir müssen bessere Produkte suchen. Einkäufer, bitte sucht bessere Produkte. Und so weiter. Also es ist eigentlich ganz simple Sachen, von denen ich behaupten würde, könnte jeder machen. Jeder Unternehmer, Unternehmerin machen. Ich würde mal sagen, die wenigsten machen es.
Ja, und ich finde es immer wieder überwältigend, wenn man sich das nochmal vorstellt, was halt wirklich für Branchenstandards entstanden sind. Ne? Du hast es gerade gesagt. Mhm. Personalisierte Shops, das klingt immer so ein bisschen wie, ja, ist doch klar. Ne? Also, aber allein diese technische Innovation mit diesen, was andere Kunden kauften oder anderen hat auch das gefallen und so.
Ja,
und so.
Genau.
Genau das ist ja quasi diese Spitze des Eisbergs, wenn wir von der Technologie reden. Das ist, was beim Endkonsumenten ja im Endeffekt rauskommt, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen diesen Daten, der Analytik und den ganzen Zahlen, die im Hintergrund passieren.
Ja.
Und ich meine, du hast ja in der Logistik gearbeitet.
Ja.
Wenn wir dann da nochmal den Blick drauf richten, das sind ja unfassbar viele Herausforderungen, gerade wenn du jetzt den Aufbau der Logistik begleitet hast. Wie würdest du das zusammenfassen wollen? Also ist das auch exponentiell irgendwann explodiert? Oder wie kann man sich das wirklich auch faktisch vorstellen? Ja, du hast vorhin Bad Hersfeld gesagt und noch einen kleineren Ort.
Ja.
Waren das einfach riesengroße Lagerhallen und man hat die vollgestopft bis unters Dach? Oder wie lief das ungefähr?
Naja, was heißt, also ja, es ist kontrolliert explodiert, sagen wir mal so. Was faszinierend für mich damals war, war das Tempo. Und also wir haben irgendwann entschieden, wir gehen nach Bad Hersfeld. Das ganze Planfeststellungsverfahren hat genau 6 Wochen gedauert. Dann war Spatenstich mit Bürgermeister, Landrat und Co. Und unglaubliche 100 Tage später sind wir dort eingezogen, in eine Logistikhalle, ja, und haben angefangen, Regale zu montieren und so weiter. Kleiner Vergleich, im selben Ort ist ein Buchgroßhändler, dessen Namen ich jetzt gerade nicht erwähne, aber die haben ein Jahr vor uns angefangen, dort zu bauen und sind 2,5 Jahre später ans Netz gegangen. Und bei Amazon hat es genau 100 Tage gedauert. Und bei uns war Logistik, bei denen ist auch nur Logistik. Also da auch nochmal die unterschiedlichen Ansätze, während ein Amerikaner sagt, nee, komm, bau eine Halle und wir fangen einfach an. Und wenn wir erstmal nur Tische reinstellen, völlig egal, aber wir fangen an, sind wir Deutschen halt noch am Planen und überlegen und überlegen jeden einzelnen Edge Case, bevor, und den müssen wir auch noch irgendwie mit in die Planung einbeziehen, bevor wir dann endlich anfangen und so sagen, so jetzt steche ich mal hier mit dem Spaten irgendwo rein. In der heutigen Zeit ist es ja, mein Gott, was hat sich in 3,5 Jahren, was ändert sich alles, ja? Ich möchte gar nicht wissen, wir haben jetzt 2024, was Ende 2027 die KI mit uns gemacht hat, ja. Das ist ein Tempo, da werden wir Deutschland ein bisschen Gas geben müssen, ja.
Ja, durchaus. Ich meine, klar, Aufbau der Logistik ist das eine. Auf der anderen Seite ist natürlich auch so, ich sag mal, die technologische Infrastruktur. Da hast du ja gerade schon schön erwähnt, das ist ja in den ersten Jahren, hat sich das dermaßen entwickelt.
Ja.
Ich finde es total spannend, wenn man einfach auf den Kalender guckt, da steht 2024 und man überlegt sich, wie war die Arbeitswelt damals, ne? Weil das war ja einfach unüblich. So
Es
kann man es
war
mal sagen.
unüblich und Jeff hat, ich keine Ahnung, was habe ich 98 angefangen, hat er vielleicht im Jahre 2002 gesagt, seine Vision ist, dass irgendwo auf der Welt ein Laptop steht und dieses Laptop steuert alles bei Amazon. Und das muss ich mir vorstellen, meine, das ist 22 Jahre her, hatte er schon die Idee, dass das sämtliche Entscheidungen, die wir Menschen im Kopf treffen, machen wir das jetzt so oder machen wir das so, setze ich die Leute da ein oder setze ich die Leute dort ein, quasi aus unseren Köpfen rauszuholen, in mathematische Formeln zu packen, also in Algorithmen zu packen, das in Programme zu kodieren und dann zu sagen, ja, jetzt, irgendwann brauche ich nur noch einen Laptop und das steuert. Jeffs Idee war, Maschinen machen die Arbeit, Menschen sind für die Menschen da. Das heißt auch, was Personalführung zum Beispiel angeht, und ich glaube, da ist Amazon, das muss ich sagen, ich glaube, ich weiß es nicht mehr, aber ich glaube, da ist Amazon riesige Schritte weitergegangen. Das Management ist für die Menschen da und steuert die Menschen. Und was bei Amazon passiert, also die Ware, was wohin geht, das macht alles der Computer mittlerweile. Also auch da eine klare Trennung. Sachen werden vom Computer bewegt und der Mensch ist für den Mensch da. Auch eine sehr interessante Herangehensweise kann man gut finden, muss man nicht gut finden, aber es ist eine Herangehensweise. Und es war, wie gesagt, Jeff Bezos hatte schon, ich glaube, 2002 oder so, war das schon seine Vision, alles steuern zu können per Computer.
Ja, ich denke auch, du hast jetzt öfter mal über, ich sag mal, die Rolle von Jeff Bezos Leadership-Stil und auch seine Vision jetzt bei der Gestaltung der Arbeitsweise ein bisschen erzählt. Und gerade, ja, man darf es ruhig nochmal sagen, du warst ja Pionier auch beim Aufbau jetzt von Amazon Deutschland und hast garantiert auch einen einzigartigen Blick, was jetzt Unternehmenskultur und eben auch der Unternehmenswachstum angeht. Würdest du denn sagen, aus deiner heutigen Sicht, wenn du nochmal diese Unternehmenskultur und auch die Leitprinzipien nimmst, wie viel Jeff Bezos steckt denn da noch drin? Könntest du das irgendwie mit beziffern oder ist das ganz schwer zu sagen?
Boah. Also sicherlich steckt noch ganz viel drin von seiner Denke, aber ich finde, es hat sich ein bisschen geändert. Also dieses Customer Rules ist mir persönlich, und das ist jetzt wirklich nur meine Meinung, ja, ich bin nicht mehr so ganz glücklich mit allem, was da dort passiert oder was ich auf der Website finde. Ich finde es komisch, dass viel jetzt schon lange vom chinesischen Markt aus angeboten wird. Ich kann es aber nicht retournieren. Die Vorteile, die chinesische Händler haben, dass sie einfach keine Mehrwertsteuer bezahlen und dadurch entsprechend günstiger anbieten können, finde ich halt einfach doof für den hiesigen Einzelhändler oder für die hiesigen Produzenten. Also da gibt es schon einiges, was sich geändert hat. Aber was zum Beispiel immer noch da ist, also ich hab schon noch Kontakte zu Amazon und höre das auch, dass die, wenn dort Projekte gemacht werden, also es wird damit gerechnet, dass es erstmal, also nicht immer sofort funktioniert. Ich höre Jeff Bezos im Hintergrund quasi lachen. Übrigens ein sehr charismatischer Mensch, unheimlich humorvoll. Und wenn wir Fehler gemacht haben, und die haben wir gemacht, kann ich dir erzählen, ja, da hat er sich teilweise, also auch wenn wir auch mal eine Million oder was versenkt haben, ja, erstmal kaputt gelacht und hat gesagt, okay, Leute, das war nix, ja. So, und jetzt setzt euch bitte hin und überlegt, wie ist es euch gelungen, das Ding an die Wand zu fahren? Was habt ihr daraus gelernt? Und drittens, wie stellt ihr sicher, dass es euch nie wieder passiert? Und das Tolle bei ihm war, dass er das auch nachgehalten hat. Das heißt, er wollte wirklich, der kam irgendwann und hat gesagt, so, ich hatte euch die Aufgabe gegeben, sicherzustellen, dass nie wieder passiert. Wie macht ihr das denn jetzt? Und da hast du vielleicht beim ersten Mal keine Antwort gehabt, weil du nicht gedacht hast, dass er es wirklich nachhält. Und das war so unangenehm, dass, also der ist dann nicht, um Gottes Willen, nie laut geworden, aber mir ist sowas unangenehm, wenn ich nicht zuverlässig Antworten liefern kann. Und beim nächsten Mal haben wir gesagt, okay, wie stellen wir es denn wirklich sicher, dass uns das nie wieder passiert? Und das heißt, dieses Never Stop Learning ist ein zugrunde liegendes Prinzip und ich glaube, das gibt es heute noch, um auf deine Frage zurückzukommen. Also es ist schon noch ganz viel da von Jeff. Ja, aus persönlicher Sicht würde ich sagen, schade, dass er raus ist, aber ich kann es natürlich auch verstehen.
Ja, was ich auch spannend finde, ich glaube, da hat es vorhin noch ganz leise ein bisschen anklingen lassen, natürlich auch in den Recherchen jetzt, unserem heutigen Podcast. Klar, die Medienlandschaft war jetzt auch immer geprägt, was ist arbeitsbedingungsmäßig da los, wie viel Deutsche steckt hinter Amazon und. Ich fand eine Sache jetzt persönlich noch mal ein bisschen interessanter, und zwar, wenn wir noch mal an diese breite Palette heute an Produkten und Dienstleistungen denken, also von Büchern, über Elektrogeräte, Möbel bis hin zu Lebensmitteln, generiert Amazon hier seine Umsätze einfach über Online-Marktplätze, vor allem auch für jetzt Drittanbieter, Werbedienstleistungen, Abonnements mit Prime-Mitgliedschaften und im Cloud-Geschäft. Ja, Stefan, du hast es gerade schon schön gesagt. Und natürlich in der Recherche zum Podcast stolpert man auch immer über die Medienberichte, sei es jetzt Arbeitsbedingungen und Co., deutsches Amazon. Ja. Darauf will ich gar nicht so eingehen. Noch ein bisschen spannend und wollte mit dir drüber reden. Wenn wir jetzt nochmal dran denken, in der heutigen Zeit, die breite Palette an Produkten und Dienstleistungen, das wissen wir ja von Büchern bis hin zu Amazon Prime, Werbedienstleistungen, was es alles gibt.
Ja.
Was ich spannend fand, es gibt keinerlei Handelsdaten. Das heißt, wenn wir jetzt mal schauen wollen, eine detaillierte Ausschlüsselung der Umsätze nach Segmenten wird bewusst von Amazon in Deutschland gar nicht rausgegeben. Man geht natürlich davon aus, insbesondere Werbe- und Marktplatzgeschäfte werden der Haupttreiber des Wachstums sein. Mhm. Aber ich finde es trotzdem spannend, man kann diese Zahlen gar nicht einsehen. Mhm. Das ist, ich sage jetzt mal, verglichen mit anderen ähnlichen Unternehmen ein bisschen anders. Aber ich glaube, da ist es auch ganz schwer, ja, so ein bisschen hinter Fassade klingt so gemein, aber so einen Blick hinter die Kulissen mal zu werfen, was eigentlich heute angeht. Ne?
Ja, ja.
Deshalb vielleicht einfach nochmal meine Frage, jetzt gerade auch Richtung Abschluss unseres heutigen Gesprächs. Es macht mir immer noch eine Menge Spaß, mit dir drüber zu reden und wir könnten wahrscheinlich Stunden.
Oh ja, es gibt noch ganz viele Geschichten, ja, genau.
Was ich mich frage, du redest schon von Geschichten. Was war denn so dein persönliches Highlight während deiner gesamten Zeit bei Amazon? War es wirklich der Kaffee mit Jeff Bezos?
Eine gute Frage. Es gab so viele Highlights, aber rückblickend, wenn ich wirklich drauf gucke, ich will jetzt gar nicht was Spezielles picken, sondern Ich glaube, die ganze Geschichte. Ich weiß nicht, ob du den Film Charlie und die Schokoladenfabrik kennst. Dort findet dieser Charlie ja irgendwann im Schnee eine Schokolade und da ist dieses goldene Los drin, diesen Eintritt in diese Schokoladenfabrik. Oder mit diesem Ticket hat er den Eintritt in die Schokoladenfabrik. Und für mich war Amazon immer dieses goldene Ticket. Ich blicke sehr, sehr demütig zurück. Es war für mich eine grandiose Gelegenheit, wahnsinnig viel zu lernen, mit tollen Menschen zusammenzukommen. Ja, Dinge zu entwickeln, Fehler zu machen, daraus zu lernen, sie besser zu machen, und letztendlich Teil eines, ja, einer Story zu sein, die ich auch nach wie vor absolut als Erfolgsstory bezeichnen würde. Klar, alles hat immer zwei Seiten, jede Münze hat zwei Seiten. Ich bin nicht glücklich darüber, was es mit den Innenstädten macht, das Online-Geschäft, was es mit den Einzelhändlern macht. Aber ja, das ist, da müssen wir uns halt als Menschen auch was einfallen lassen. Nee, es gibt nicht dieses eine Event, es gab so viele. Aber wie gesagt, Amazon war für mich das goldene Los. So gucke ich zurück, ja.
Aber gab es auch in dieser gesamten Zeit, auch wenn du jetzt nochmal so drüber nachgedacht hast, während wir gesprochen haben, gab es jemals den Moment, wo du Zweifel hattest, was jetzt den Erfolg von Amazon Deutschland angehen würde?
Ganz ehrlich, nein, nie. Also selbst in diesen Dotcom-Sterbenzeiten, 2000, 2001, zu der Zeit, als ganz viele Leute gegangen sind und gesagt, nee, ich glaube, das wird nichts mehr hier, das, oh, und ich weiß nicht und so, war ich immer absolut überzeugt. Gesagt, doch, das geht. Das, ja. Also vielleicht bin ich da auch kindlich naiv, an dieser Stelle gewesen. Hätte auch schiefgehen können, klar. Aber die Frage kann ich mit gutem Wissen beantworten, nee, gab diese Zeit nicht. War immer überzeugt, dass das funktioniert. Ja.
Ja, es ist einfach faszinierend, ne? Wenn man das alles nochmal so überlegt, was das für eine Reise war, wie sich dieses Unternehmen einfach auch wirklich Schritt für Schritt dahin entwickelt hat, wo es heute ist. Ja, und heute sitzt du quasi hier mit uns in einem Podcast. Wir sind jetzt natürlich zum Ende, wir müssen zum Ende kommen. Aber es war mir ein Fest, Stefan, wieder mal, hat mich sehr gefreut.
Ja, mich auch. Danke. Hat
Und
Spaß gemacht, ja.
ja, vielleicht nochmal so zum Abschluss würde ich dir gerne einfach das letzte Wort überlassen. Was würdest du gerne noch hier den Hörern und Hörerinnen mitteilen? Vielleicht auch so ein bisschen, was waren vielleicht die Learnings oder gerade auch für die heutige Arbeitswelt? Was können wir eigentlich aus der ganzen Geschichte lernen und mitnehmen, was uns alle so ein bisschen weiterbringt?
Also, kommt mir spontan im Kopf, nutzt euren gesunden Menschenverstand, geht in die Perspektive des Kunden oder demjenigen, dem ihr eine Dienstleistung ja, gut tun möchtet oder ich will nicht sagen verkaufen möchtet, diese Person entscheidet, kauft sie bei euch, kommt sie zu euch zurück. Und damit ist eigentlich schon alles gesagt. Ich glaube, viele Dinge sind wahnsinnig einfach und ich glaube, gerade in der heutigen Zeit mit Komplexität, künstliche Intelligenz, ja, es erscheint uns alles wahnsinnig schwierig, aber letztendlich entscheidet der Mensch, was er macht. Und wir müssen den entsprechenden Service bieten und dann wird schon klappen. Das wäre
Ich
so
denke,
mein Schlusswort. Ja.
das war ein schöner Abschluss. Das war Amazon in Deutschland, Still the Run. Vielen Dank, Stefan Bayer.
Alles klar, danke dir, Alexander.